NDR Info. Echo des Tages.
Mit Jochen Fischer im Studio einen schönen guten Abend. In der Großen Koalition in Berlin, da hängt mal wieder der Haussegen schief. SPD-Chef Gabriel möchte nicht nur die Flüchtlinge gut versorgen, sondern auch Projekte für sozial Schwache im eigenen Land anschieben. Der Finanzminister lehnt barsch ab, mehr dazu gleich. In Bayern sorgt die Landesregierung für Spekulationen, ob die Grenzen abgeriegelt werden könnten. Nach dem Dienstantritt des neuen FIFA-Präsidenten Infantino kommen große Aufgaben auf ihn zu. Dazu gleich auch unser Kommentar und am Schluss der Sendung Neues vom Sport. Doch zunächst nach Syrien. Erleben wir dort gerade den Anfang vom Ende des Krieges oder nur eine Episode mit Namen Waffenruhe? Skepsis ist angebracht, obwohl ja immer erst vom Ende her geklärt werden kann, wann etwas begonnen hat. Also vielleicht ist das ja der erste Tag des friedlichen Übergangs in Syrien. Denn seit 23 Uhr unserer Zeit gilt dort eine Waffenruhe und wie es aussieht, wird sie weitgehend eingehalten. Doch die Ruhe ist relativ, denn die islamistischen Gruppen sind von der Vereinbarung ausgenommen. Peter Steffer berichtet aus Kairo.
In Deraya, einer Stadt südlich von Damaskus, die in den vergangenen Tagen und Wochen Schauplatz besonders heftiger Kämpfe zwischen syrischen Regierungseinheiten, Rebellengruppen und der als Terrormiliz eingestuften Al-Nusra-Front war, schwiegen den Tag über die Waffen. Kein Beschuss, keine Luftangriffe, kein Gefechtslärm. Das gleiche Bild auch in anderen Regionen im Osten Syriens, wo die verfeindeten Konfliktparteien sich zuletzt blutige Gefechte geliefert hatten. Bis auf vereinzelte Kämpfe, die jedoch schnell wieder abebbten, hielt die Waffenruhe, die um Mitternacht begonnen hatte. Besonders von den von Zivilisten gefürchteten russischen Kampfjets war heute den ganzen Tag über am Himmel nichts zu sehen. Man habe alle Jets am Boden gelassen, erklärte am Mittag Sergei Rutskoy vom Generalstab der russischen Streitkräfte. Gemäß der Vereinbarung über eine Waffenruhe in Syrien, wie sie zwischen Russland, den USA und Vertretern der Syrien-Kontaktgruppe ausgehandelt wurde, wird keine unserer Maschinen heute abheben. Alle Luftangriffe in den unterschiedlichen Regionen gegen Gruppen, die sich ebenfalls zur Einhaltung der Waffenruhe verpflichtet haben, wurden gestrichen. Zumindest heute wolle man daran festhalten, hieß es seitens der russischen Militärs. Morgen schon kann es ganz anders aussehen, zumal Russland bereits vor Beginn der Waffenruhe klargemacht hat, dass man gedenkt, die als Terrorgruppen eingestuften Milizen von Al-Nusra und des sogenannten Islamischen Staates weiter zu bekämpfen. In Washington erklärte US-Präsident Obama in einer landesweit ausgestrahlten Radioansprache, wie wichtig es sei, dass an Tag 1 das getroffene Abkommen von allen Seiten eingehalten werde. Die Waffenruhe sei etwas, was zwingend notwendig war. Dennoch, so Obama, es gibt eine Reihe von Gründen, weiterhin skeptisch zu sein. Die Gewalt wird nicht sofort verschwinden. Alle Seiten wissen, was notwendig ist zu tun. Humanitäre Hilfe ist zu gewährleisten, vor allem für die Menschen in belagerten Gebieten. Viel wird davon abhängen, inwieweit das syrische Regime, Russland sowie deren Verbündete sich an ihre Zusagen gebunden fühlen. Die kommenden Stunden und Tage werden kritisch werden, aber die Welt schaut hin. Wie fragil und gefährlich die aktuelle Lage in Syrien derzeit ist, trotz Waffenruhe, zeigen die blutigen Gefechte heute zwischen Milizen des sogenannten Islamischen Staates und Einheiten der syrischen PID-Kurden. Im syrisch-türkischen Grenzgebiet bekämpften sich beide Seiten nahezu den ganzen Tag über. Die Anti-IS-Koalition flog schwere Luftangriffe auf IS-Stellungen. Die Bilanz über 60 Tote. Allein auf Seiten des IS kamen 40 Dschihadisten um. In Salamiya, im Zentrum Syriens, sprengte sich am Morgen ein Selbstmordattentäter vor einem Armeekontrollpunkt in die Luft. Es gab auch hier Tote und Verletzte.
Soweit Peter Steffe. Die Sozialdemokraten machen gerade in der Großen Koalition den Seehofer. Nach dem Motto, gib uns, was wir brauchen, sonst werden wir schwierig. Es geht um den Vorschlag von SPD-Chef Gabriel, nicht nur in die Flüchtlingsversorgung zu investieren, sondern auch die sozial Schwachen in der eigenen Bevölkerung nicht zu vergessen. Generalsekretärin Barley wurde deutlicher. Wenn es dafür kein Geld gäbe, dann könne die Partei dem nächsten Bundeshaushalt nicht zustimmen. Neues aus der Hauptstadt von Katja Strippel.
Beifall aus den eigenen Reihen, Kopfschütteln bei der Union. Das Solidaritätsprojekt von SPD-Chef Gabriel stößt auf ein geteiltes Echo in der Großen Koalition. Am größten ist das Unverständnis bei demjenigen, der das bezahlen soll. Finanzminister Schäuble sagte in Shanghai,
dieses Gerede, das sich jetzt in allen Bereichen der Politik mehr Geld ausgeben muss, als in der Finanzplanung vorgesehen ist, damit nicht wegen der Flüchtlinge die Rechtsradikalismus steigt. Das ist nur wirklich erbarmungswürdig.
SPD-Chef Gabriel hatte am Donnerstagabend in der Talkshow Maybrit Illner vorgeschlagen, mehr Geld in soziale Projekte zu stecken, damit sich die Bevölkerung angesichts der Milliardenausgaben für Flüchtlinge nicht benachteiligt fühle.
Es kann nicht sein, dass wir öffentlich erklären, Haushaltsüberschüsse sind sakrosankt, da darf man nicht ran. Und der Preis dafür ist, dass uns die Gesellschaft auseinanderfliegt.
Der Finanzminister konterte heute, die Bewältigung der hohen Flüchtlingszahlen habe oberste Priorität. Dem müsse alles andere untergeordnet werden.
Wenn wir Flüchtlingen nur noch Menschen, die wirklich in bitterer Not sind, nur noch helfen dürfen, wenn wir anderen, die nicht in so bitterer Not sind, das Gleiche geben oder mehr, dann ist es erbarmungswürdig. Und das kann nicht die Meinung des Vizekanzlers sein, vielleicht eines SPD-Wahlkämpfers.
Nils Schmidt ist SPD-Wahlkämpfer in Baden-Württemberg. Er sagte, die schwarze Null sei kein Selbstzweck. Oberste Priorität müsse das Wohlergehen der Bevölkerung haben. Aber auch die Opposition hält den Vorstoß von Sigmar Gabriel für unglaubwürdig. Linke und Grüne sprechen von einem durchsichtigen Wahlkampfmanöver. Die Kanzlerin hat Gabriels Plänen schon gestern eine Absage erteilt. Sie sagte am Rande der Handwerksmesse in München,
was zusätzliche Leistungen für die Bevölkerung, die einheimische Bevölkerung, wenn ich das mal so sagen darf, bedeutet, da haben wir ja eine Vielzahl von Projekten, die wir noch gar nicht umgesetzt haben.
Aber in der Bild am Sonntag legt Sigmar Gabriel nochmal nach. Er sagte, wenn der CDU der Überschuss an Steuern im Haushalt wichtiger sei als der gesellschaftliche Zusammenhalt, dann mache sie sich mitschuldig an der Radikalisierung unseres Landes. Um den gesellschaftlichen Zusammenhalt sorgt sich auch Bundespräsident Gauck. Sein Appell gestern beim Bellevue-Forum:
Richtet eure Wut nicht gegen jene, die viel schwächer und viel verletzlicher sind, als ihr es seid. Isoliert die Hetzer, die Brandstifter, die Gewalttäter.
CSU-Chef Seehofer konstatiert, das Land sei gespalten, die Menschen seien verunsichert und die Polarisierung habe zugenommen. Deshalb fordert er von der Kanzlerin eine Wende in der Flüchtlingspolitik.
Das klang ja besorgniserregend. Die bayerische Polizei bereite sich auf eine mögliche Grenzschließung innerhalb weniger Stunden vor. So stand es zum Beispiel in der Passauer Neuen Presse zu lesen. Will der bayerische Ministerpräsident Seehofer gegen den Bund putschen? Denn Grenzsicherung ist definitiv nicht Aufgabe der Landespolizei, sondern der Bundespolizei. Der bayerische Innenminister Herrmann hat die Wogen mittlerweile geglättet, wie Matthias Stadelmann aus München berichtet.
Drei Polizeipräsidien müssen sich mit dem Szenario befassen, und zwar die entlang der Grenze zu Österreich, also Niederbayern, Oberbayern Süd und Schwaben Südwest. Sie sollen sich in die Lage versetzen, zumindest zeitweise eine komplette Grenzsicherung aufzubauen, also nicht nur an den Übergängen, sondern auch an der grünen Grenze. Experten zufolge ist das zwar machbar, aber nur mit viel Aufwand. Rund um die Uhr würden etwa 10.000 Beamte zum Einsatz kommen, was etwa einem Fünftel der gesamten Personalstärke der bayerischen Polizei entspräche. Konsequenz? Nahezu die gesamte Bereitschaftspolizei müsste an die Grenze beordert werden. Großveranstaltungen wie Demos oder Fußballspiele wären nur noch mit Einsatzkräften aus anderen Bundesländern überwachbar. Auch der Einsatz von Bundespolizisten wäre nötig, wobei das nur Bundesinnenminister de Maizière entscheiden könnte. Dessen Behörde reagierte prompt. Auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks hieß es, dass es, Zitat, für den Bund über derartige konkrete Maßnahmen nichts zu berichten gebe, so ein Ministeriumssprecher. In die Tat umgesetzt werden soll ein solches Konzept laut bayerischem Innenministerium auch nur für den Fall, dass der Flüchtlingszustrom aus Österreich unvermindert anhält oder eine etwaige Klage Bayerns vor dem Bundesverfassungsgericht keinen Erfolg hätte.
Ein Jahr nach der Ermordung des Regierungskritikers Boris Nemtsov haben sich mehr als 20.000 Anhänger der russischen Opposition in Moskau zu einem Gedenkmarsch versammelt. Nemtsov war einer der energischsten Kritiker des russischen Präsidenten Putin. Er wurde vor einem Jahr in Sichtweite des Kremls erschossen. Die Tat ist noch nicht aufgeklärt. Gesine Dornblüt aus Moskau.
Schweigend zogen die Menschen im Gedenken an Boris Nemtsov durch das Zentrum von Moskau. Viele hatten Blumen dabei und Fotos des getöteten Oppositionspolitikers. Auf einem Transparent an der Spitze des Trauerzuges stand: Für die Wahrheit ermordet. Wenn in einem Land ein solcher Mord möglich ist, ist das eine Schande für die Regierung. Unser Land geht den Bach runter. Vielleicht sind wir bald am Boden, dann geht es wenigstens wieder bergauf. So die Rentnerin Lilia Arlova. Boris Nemtsov war vor einem Jahr kurz vor Mitternacht in nur 200 Meter Entfernung vom Kreml hinterrücks erschossen worden. Er war in den 90er Jahren stellvertretender Premierminister Russlands. Als Wladimir Putin vor mehr als 15 Jahren an die Macht kam, begann sein politischer Abstieg. Zuletzt saß Nemzow in einem Regionalparlament. Für viele Russen verkörperte er politischen Anstand, denn er machte immer weiter, organisierte friedliche Proteste, kritisierte Korruption in höchsten Regierungskreisen, prangerte die Aggression Russlands gegen die Ukraine an. Die Managerin Xenia Ivanova nahm gemeinsam mit Freunden an dem Trauermarsch teil. Er war ein Symbol dafür, dass man optimistisch bleiben kann, selbst in so einer Situation wie heute. Sie sind zwar nicht wahrscheinlich, aber ich hoffe immer noch auf Veränderungen in Russland. Wir müssen heute ein Signal setzen und zeigen, dass es durchaus noch sehr viele Menschen gibt, die mit der Regierung nicht einverstanden sind. Unabhängige Beobachter zählten 22.000 Teilnehmer. Die Polizei sprach von 7.500. Es war die größte Veranstaltung der Opposition seit dem Trauermarsch für Boris Nemzow vor einem Jahr. Die Bevölkerung ist passiv, viele haben sich ins Private zurückgezogen. In den vergangenen Monaten haben mehrere oppositionelle und regierungskritische Journalisten Todesdrohungen erhalten, vor allem aus der russischen Nordkaukasusrepublik Tschetschenien. Dorthin führen auch die Spuren im Nemzow-Mord. Wenige Tage nach der Tat wurden 5 Tatverdächtige aus Tschetschenien festgenommen. Sie haben zum Teil gestanden. Die Hintermänner sind hingegen auf freiem Fuß. Ein Mann ist zur Fahndung ausgeschrieben, ein Chauffeur. Er soll den Mord nach Ansicht der Ermittler in Auftrag gegeben haben. Journalisten und Vertraute Nemzows haben eigene Untersuchungen angestellt. Sie vermuten, dass die wahren Drahtzieher viel höher angesiedelt sind, dass der Chef der Republik Tschetschenien, Ramzan Kadyrov, die Hintermänner deckt, ja, dass er sogar selbst an dem Verbrechen beteiligt ist. Im Anschluss an den Gedenkmarsch legten viele Teilnehmer am Tatort in Kremlnähe Blumen nieder. Die Polizei war präsent, es blieb friedlich.
Es ist 18.42 Uhr, Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Der Fußball-Weltverband FIFA hat seit gestern einen neuen Präsidenten. Der Schweizer Gian Infantino wurde im zweiten Wahlgang vom FIFA-Kongress in Zürich gewählt. Der 45-Jährige soll jetzt alles anders machen, soll die Ära Blatter vergessen machen und den Weltfußball wieder sauber, transparent und stark. Jetzt braucht er noch einen Generalsekretär, der die Arbeit macht. Und die Aufgaben für den Neuen sind groß, sehr groß, berichtet Tim Brockmeier.
Schon der Beginn der ersten Pressekonferenz des neuen FIFA-Präsidenten war gewöhnungsbedürftig.
Gianni, Mr. President.
Gianni ist jetzt Mr. President. Die Ära Blatter tatsächlich vorbei.
Gianni Infantino is elected FIFA President. So this is the news.
Infantino ist der neue gewählte Präsident. Das ist tatsächlich die News. Und der Neue hat gleich zu Beginn seiner Amtszeit, die bis 2019 dauern wird, große Worte parat.
We enter now into a new era.
Er spricht von einer neuen Ära.
Some groundbreaking reforms.
Von grundlegenden Reformen.
We have to build bridges, not barriers.
Von Brücken statt Barrieren bauen. Fast schon so viel Pathos, wie sein Vorgänger zuweilen an den Tag legte. Aber mit dem Vorgänger, mit der zuletzt immer dunkler werdenden Blatter-Epoche, will der Neue nichts mehr zu tun haben.
We'll restore the image of FIFA.
Natürlich soll das FIFA-Image wiederhergestellt werden, muss es transparenter, korruptionsfrei zugehen. Und die gestern ebenfalls verabschiedeten großen Reformen bereiten Infantino, bereiten der FIFA auch tatsächlich den Weg dorthin.
Es muss jetzt tatsächlich auch die Organisation anders gelebt werden, transparent gelebt werden. Und ich glaube, dass die FIFA tatsächlich auf dem Weg in eine gute Zukunft ist. Allerdings gibt es viel, sehr viel zu tun.
Sagt DFB-Interimspräsident Rainer Koch. Alles gut ist mit der Reform und Gianni jetzt aber nicht. Die Ermittlungen der Justiz in den USA und der Schweiz bleiben. Eine äußerst fragwürdige WM 2022 in Katar bleibt. Ein Kampf um verschreckte Sponsoren bleibt. Einfach wird es nicht werden für Gianni Infantino.
The election has taken place. I've been elected. Now we turn the page, we start to work.
Die Seite umschlagen und anfangen zu arbeiten, das will er jetzt. Viel wird davon abhängen, wen Infantino als neuen Generalsekretär wählt, denn das wird in Zukunft der starke Mann bei der FIFA sein. Dem neuen Präsidenten bleiben vor allem repräsentative Aufgaben.
Gianni, Mr. President.
Auch das wird sicher äußerst gewöhnungsbedürftig.
Gianni Infantino, der neue Mann an der Spitze des Weltfußballverbandes FIFA, er wird sich an seinen Versprechen messen lassen müssen, meint Holger Kühner in seinem Kommentar.
Kurz vor Weihnachten bekam Gianni Infantino ein ungewöhnliches Geschenk. Die FIFA zog seinen Chef aus dem Funktionärsverkehr, Michel Platini, Präsident des Europäischen Fußballverbandes UEFA, und eigentlich Topkandidat für die Nachfolge von Sepp Blatter wurde gesperrt. Doch die Europäer hatten ihren Generalsekretär Infantino vorsorglich und frühzeitig noch als zweiten Kandidaten nominiert. Über Nacht wurde die B-Lösung erste Wahl. Der Schweizer nahm das Geschenk der Kandidatur dankend an. 500.000 Euro Wahlkampfhilfe spendierte die UEFA dazu und versprach, Wählerstimmen zu sammeln und zu bündeln. So war das schon immer. Daran wird sich so schnell auch nichts ändern. Um Präsident zu werden, machte auch Infantino fast unmoralische Versprechen, an denen er sich nun messen lassen muss. Dennoch ist ein Kurswechsel in der FIFA erkennbar. Die 207 Delegierten verabschiedeten ein umfangreiches Reformpaket, weil sie gar nicht anders konnten. US-Justizministerin Loretta Lynch hatte ausnahmsweise mal vor einer FIFA-Sitzung keinen Funktionär verhaften lassen. Auch das war ein Signal. Hätte die FIFA das Reformpaket abgelehnt, die Schweizer Polizei hätte wohl im Amtshilfe-Eilverfahren alle Delegierten eingesperrt. Aktuell liegt das Reformpaket noch verschlossen auf dem Tisch des neuen Präsidenten. Es wird erst in 60 Tagen in Kraft treten. Oberflächlich betrachtet wird die Macht des Präsidenten limitiert, so propagieren es die Reformer. Tatsächlich bestellt aber der Präsident den Generalsekretär und das soll der starke Mann in der FIFA werden. Kaum vorstellbar auch, dass durch die Korruptionswirren verunsicherte Sponsoren oder Staatsoberhäupter mit dem Sekretär reden wollen. Das bleibt Chefsache. Tatsächlich macht der 45-jährige Infantino aber nicht den Eindruck, als würde er sich hofieren lassen, so wie sein Vorgänger Sepp Blatter, der nichts gegen den Titel Sonnenkönig hatte, der sich dreimal scheiden ließ, um, Zitat, die FIFA zu heiraten. Infantino ist wirklich verheiratet mit einer ehemaligen Fußballfunktionärsfrau aus dem Libanon und er ist Vater von 4 Töchtern. Es gibt nicht nur die FIFA-Familie in seinem Leben. Die Krisenbewältigung im Weltfußball kann also beginnen. Ein Kinderspiel wird das nicht.
Der Kommentar von Holger Kühner im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Die 20 führenden Industrie- und Schwellenländer wollen die wirtschaftliche Schwäche vieler Staaten mit Reformen bekämpfen. Einseitige Währungsabwertungen, um so Vorteile auf dem Weltmarkt zu erlangen, sollen allerdings vermieden werden. Das versicherten die G20-Staaten zum Abschluss ihrer Konferenz in Shanghai. Für Bundesfinanzminister Schäuble sind Strukturreformen entscheidend für ein nachhaltiges Wachstum. Uwe Lüb.
Die Lage der Weltwirtschaft ist besser, als die Märkte einen Glauben machen, sagt Schäuble. Und Weidmann ergänzt.
Die konjunkturelle Lage und die Perspektiven sind besser als ihr Ruf, zumindest auf den Finanzmärkten.
Weidmann rechnet vorerst auch nicht mit Katastrophen und steht mit dieser Einschätzung nicht allein, meint er, sondern das sehen fast alle der G20 so.
Einigkeit bestand im Übrigen und auch vielleicht entgegen mancher Wahrnehmung darin, dass die Weltwirtschaft ihr Wachstum fortsetzen dürfte, wenn eben auch nicht mit der Geschwindigkeit, die die meisten vielleicht noch zu Ende des vergangenen Jahres erwartet hatten.
Auch andere Erwartungen haben sich übrigens nicht erfüllt. So hatte Schäuble durchaus damit gerechnet, dass man ihn auf Flüchtlinge anspricht. Aber
man musste schon daran erinnern, dass wir mit der Flüchtlingskrise ein ziemliches Problem haben, damit es nicht ganz aus dem Blickfeld gerät und auch ein bisschen für Solidarität werben.
Rein inhaltlich fasst er das G20-Treffen übrigens in einem Satz zusammen.
Der Schwerpunkt liegt auf den strukturellen Reformen, auf dem, was wir machen müssen.
Also vor allem bessere Rahmenbedingungen für Investitionen schaffen in den einzelnen G20-Ländern. Und hier sei man sich einig, sagt Schäuble, so wie übrigens die meisten auch mit ihm übereinstimmten, dass nicht die Geldpolitik wirtschaftliche Probleme lösen könne. Im Gegenteil, billiges Geld kann seiner Meinung nach sogar den Reformeifer mancher Regierungen bremsen.
Deswegen müssen wir dieser Versuchung widerstehen, gelegentlich sie auch ein bisschen bekämpfen. Und schön ist, dass diese Position, diese Einsicht zunehmend Unterstützung findet.
Unterstützung der G20 findet auch der weitere Kampf gegen Steuerflucht von internationalen Konzernen. Doch auch hier gilt, bereits Beschlossenes muss nach und nach umgesetzt werden. Und das dauert manchmal etwas.
Soweit Uwe Lüb. Die politische Lage in Polen ist aufgeheizt. Seitdem die regierende nationalkonservative PiS-Partei reagiert, baut sie den Staatsapparat nach ihren Vorstellungen um. Nach den Wahlen hat sie dazu die erforderliche Legitimation. Doch Eingriffe in das Verfassungsgericht und in den Rundfunk haben die PiS-Gegner auf den Plan gerufen. Seit Wochen gehen Menschen in Polen auf die Straße gegen ihre Regierung, für die Rettung der Demokratie, wie sie sagen. In Warschau waren heute wieder Tausende auf der Straße.
Wir das Volk, eine Formulierung, die auf die berühmte Rede von Lech Wałęsa vor dem amerikanischen Kongress 1989 anspielt. Wir das Volk, so auch die Losung der Demonstranten, lassen uns unsere Freiheit nicht nehmen. Gemeint sind damit in erster Linie die angestrebte Lähmung des Verfassungsgerichts sowie die Gleichschaltung der öffentlich-rechtlichen Medien und das den Verfolgungsbehörden weitgehende Befugnisse einräumende neue Polizeigesetz. Alles Maßnahmen, so der Vorsitzende der wirtschaftsliberalen Oppositionspartei Modernes Polen, Ryszard Petru, die Grundprinzipien der Demokratie untergraben würden. Es sind 100 Tage vergangen, in denen Gesetze systematisch gebrochen wurden. Und ich fürchte, es wird noch schlimmer kommen. Wir müssen stark sein. Wir werden Jarosław Kaczyński zum Rückzug zwingen. Gleichzeitig brachten die Kritiker der Partei Recht und Gerechtigkeit ihre Solidarität mit Lech Wałęsa zum Ausdruck. Der ehemalige Arbeiterführer und erste demokratisch gewählte Präsident Polens nach der Wende soll in den frühen 1970er Jahren angeblich für den kommunistischen Staatssicherheitsdienst gearbeitet haben. Das zumindest behaupten etliche Regierungspolitiker. Und das, obwohl entsprechende Vorwürfe gegen Wałęsa bislang nicht eindeutig bewiesen werden konnten.
Wałęsa ist naszym bohaterem polskim.
Wałęsa ist unser polnischer Held. Er hat den Kommunismus gestürzt. Auch wenn er irgendwelche Fehler begangen haben sollte, rechtfertigt dies noch lange nicht die gegen ihn gerichtete Verleumdungskampagne.
Hejtów, które są przeciwko niemu.
Wałęsa według mnie jest naszym dobrem narodowym i pamiętam te czasy.
Wałęsa ist unser Nationalstolz. Ich kann mich noch gut an die Zeit erinnern, als er für unsere Demokratie gekämpft hat. Es bricht mir das Herz, dass er so angeprangert wird. Ich wiederhole, er ist unser Nationalstolz.
Powtarzam, to jest nasze dobro narodowe.
Lech Wałęsa w bilansie swojego życia i działania.
Lech Wałęsa ist in der Bilanz seines Lebens und seiner Aktivität eine herausragende Persönlichkeit, die ein Denkmal verdient. Er hat die Kommunisten besiegt und war souverän in seinen Entscheidungen. Organisiert wurde der Protestmarsch abermals vom überparteilichen Komitee zur Verteidigung der Demokratie. Diesmal vor allem in Warschau, allerdings unter Beteiligung von Regierungsgegnern aus ganz Polen. Unterstützung erhielt die Protestbewegung dabei unter anderem von der linksliberalen Tageszeitung Gazeta Wyborcza. Wir werden uns mit der Demontage der polnischen Demokratie keinesfalls abfinden, schreibt der stellvertretende Chefredakteur Jarosław Kurski in einem am Samstag veröffentlichten Kommentar. Polen zu seiner Argumentation erlebe momentan die schlimmste Zeit seit der politischen Wende 1989. In nur 100 Tagen, wettern auch die Demonstranten, habe die nationalkonservative Regierung wenig aufgebaut, dafür aber viel zerstört.
Proteste gegen die polnische Regierung, soweit Henryk Jacek aus Warschau. Die Iren haben gestern ein neues Parlament gewählt und nach bisherigen Daten kann die derzeitige Regierungskoalition nicht weitermachen. Und wegen ihrer Zusammensetzung könnte man sie nach deutschen Begriffen etwa mit der Großen Koalition vergleichen. Das wird also nichts mehr, aber Ministerpräsident Kenny hat dennoch eine Chance, Regierungschef zu bleiben. Stefanie Pieper erklärt uns die Zusammenhänge.
Hier in einer riesigen Messehalle im Süden der Hauptstadt werden die Stimmen für die Dubliner Wahlkreise ausgezählt. Und wann immer erste Ergebnisse eintrudeln, werden die Gesichter lang bei den noch Regierenden. Bei der konservativen Fine Gael von Premierminister Enda Kenny und seinem bisherigen Juniorpartner der Labour Party. Denn sie erleiden eine schwere Schlappe bei dieser Wahl. Auch wenn Fine Gael, wie es derzeit aussieht, knapp stärkste Kraft bleibt, aber laut Prognose nur noch mit etwa 25% der Stimmen. Entsprechend enttäuscht ist Wahlkampfmanager Brian Hayes.
I'm not, you know, in any way pretending that I'm not disappointed. I am disappointed. This will be a difficult result for the party today.
Diese Wahl verschiebt die tektonischen Platten im irischen Parteiensystem. Das steht bereits fest. Weg von den Großen hin zu den Kleinen. Vor allem den Splitterallianzen am linken Rand und den unabhängigen Kandidaten. Einen Denkzettel haben die Wähler den Regierungsparteien verpasst. Die werden abgestraft für ihren strikten Sparkurs in der Eurokrise, obwohl die Konjunktur mittlerweile wieder boomt. Besonders hart trifft es die Labour Party, gibt ihr Generalsekretär Brian McDowell zu.
But it has to be done. To fix the economy.
Wir mussten damals in die Regierung gehen, um die Wirtschaft zu sanieren und um Jobs zu schaffen. Wir wussten, dass das schwierig wird für uns und das sehen wir leider an den Ergebnissen. Die ersten Ergebnisse bestätigen die Prognosen, wonach der Wählerzuspruch für Labour auf deutlich unter 10% fällt. Grund zum Jubeln hat neben den kleinen Parteien vor allem Sinn Féin, früher eng mit der Terrorgruppe IRA verbandelt, heute linke Protestpartei. Sie schneidet zwar nicht ganz so stark ab wie zum Start des Wahlkampfes vorhergesagt, legt aber deutlich zu, auf voraussichtlich rund 15%. Darüber freut sich der wiedergewählte Dubliner Abgeordnete Desi Ellis.
I think they see our progressive politics.
Die Leute haben Sinn Féin gewählt, weil wir eine progressive Politik machen und weil sie die harten Einschnitte der vergangenen Jahre leid sind. Wir sind eine echte Alternative zum Wohl des Landes. Allerdings will keine der etablierten Parteien mit Sinn Féin koalieren und umgekehrt. Die große Frage ist also, wer in Dublin künftig regieren wird. Nach jetzigem Stand würde es nur für ein Zweierbündnis der beiden Volksparteien reichen. Fine Gael einerseits und Fianna Fáil andererseits. Beide sind Mitte-Rechts verortet, sich aber seit Jahrzehnten spinnefeind. Das würde schwierig, meint Fine Gael-Stratege Mark Mortell.
At this point, the Fine Gael Party and the Fianna Fáil Party have.
Beide Parteien haben gesagt, dass sie das eigentlich nicht wollen. Aber wir müssen uns angucken, was das Ergebnis bringt. Es wäre auf jeden Fall nicht einfach, weder für sie noch für uns. Würden dagegen die bisherigen Regierungspartner Fine Gael und Labour versuchen, weitere Verbündete zu suchen, wäre dies wohl eine fragile Regierung.
Nach der Wahl in Irland, Stefanie Pieper berichtete aus Dublin. Und nun sind wir beim Sport im Echo des Tages. Heute gab es in der Fußball-Bundesliga nur 4 Spiele. Schuld ist die Europa League. Christian Schulz aus der Sportredaktion ist nun im Studio. Aber spannend war das Ganze ja trotzdem, oder?
Ja, absolut. Selbst im Spitzenspiel. Pokalsieger VfL Wolfsburg konnte gegen Meister Bayern München lange ein 0:0 halten. Letztlich setzten sich die Gäste aber dann doch mit 2:0 durch. Coman und Lewandowski erzielten die Tore in der 66. Minute und eine Viertelstunde vor dem Schluss. Die Bayern haben jetzt zumindest bis morgen 11 Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten Dortmund. Wolfsburg bleibt Achter und könnte morgen noch mehr an Boden zu den internationalen Plätzen verlieren. Ein wichtiges Lebenszeichen im Abstiegskampf hat Hannover 96 ausgesendet. Der Tabellenletzte siegte beim Team der Stunde, dem VfB Stuttgart, mit 2:1 und das nach Rückstand. Beide Tore für Hannover erzielte Christian Schulz.
War wichtig, dass wir das Spiel heute gewonnen haben, weil wir standen ja schon mit dem Rücken zur Wand. Sicherlich war auch ein bisschen Glück heute mit dabei, aber das braucht man, wenn man da unten drin steht. Und wie gesagt, das wird uns jetzt Auftrieb geben, dass wir wieder die Gewissheit haben, dass wir auch Spiele gewinnen können.
Hannover bleibt zwar Letzter, verkürzte den Rückstand auf Rang 16, den Relegationsplatz, aber auf 4 Zähler. Dort, auf Rang 16, steht Werder Bremen. Die Bremer konnten im Heimspiel gegen Ingolstadt im letzten Moment noch eine Niederlage verhindern. Claudio Pizarro traf kurz vor Schluss zum 2:2-Endstand. Werder-Manager Thomas Eichin hatte die Partie zum Schlüsselspiel erklärt und ließ nach Schlusspfiff ein klares Bekenntnis zu Trainer Viktor Skripnik aus.
Momentan ist er unser Trainer und sollten wir da irgendwann mal was anderes entscheiden, dann werdet ihr das sicherlich erfahren. Und wir sind unter Druck und wir als Verein und ich Viktor Skripnik.
Im 4. Spiel des Tages gab es ebenfalls ein Unentschieden. Der Hamburger SV trennte sich 1:1 von Aufsteiger FC Ingolstadt. Der Liga-Neuling ist damit jetzt 9. Hamburg steht mit 28 Punkten auf Platz 11. Heute waren in den 4 Spielen immer Nordvereine im Einsatz. Morgen ist der Westen dran, dann gibt es auch 4 Spiele. Borussia Mönchengladbach ist ab 15.30 Uhr beim FC Augsburg zu Gast. Borussia Dortmund empfängt um 17.30 Uhr 1899 Hoffenheim. Bayer Leverkusen spielt zeitgleich in Mainz und Schalke ist ab 19.30 Uhr in Frankfurt zu Gast. 3 Spiele gab es heute in der 2. Liga. Der SC Freiburg festigte durch einen 2:0-Sieg gegen den 1. FC Kaiserslautern seinen 2. Tabellenplatz. Der VfL Bochum siegte daheim 3:2 gegen den SV Sandhausen. Und Bochum ist damit jetzt als 4. weiter 5 Punkte entfernt vom Relegationsplatz zur Bundesliga. Und im Tabellenkeller, da unterlag Fortuna Düsseldorf mit 2:3 bei 1860 München. Die Löwen verdrängten damit den SC Paderborn auf den vorletzten Tabellenplatz und stehen nun auf dem Relegationsrang. Ein Rang davor liegt Düsseldorf mit 6 Punkten Vorsprung.
Danke, Christian Schulz aus der Sportredaktion. Soweit der Sport im Echo des Tages. Das war die Sendung für heute, für den Sonnabend. Ich sage für heute Tschüss. Mein Name ist Jochen Fischer.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.